Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 232.
Ja.
Heute geht es sportlich zu, denn wir haben Dauerläufe mitgebracht.
Was sagt der Puls? Es ist kurz vor 8 am Freitag.
Ja, der ist noch runter, ne?
Und was haben wir denn heute mitgebracht, Marcel?
Genau, es gibt wieder ein paar Quartalszahlen.
Wir sprechen über Hindenburg Research.
AstraZeneca wird Thema sein.
Wir fliegen mal kurz nach Japan.
Wir betrachten das IPO von Douglas.
Dann sprechen wir über eine Übernahme von Apollo.
Pro7 ist mit dabei.
Wir müssen über Accenture sprechen.
Die Familie Reimann.
Nvidia.
Die Deutsche Bahn ist wieder Gast.
Wir sprechen über Kering.
Und dann schauen wir uns die sportlichen Dauerläufer an, die vielleicht für jedes Depot, zumindest für jede Watchlist, geeignet sein könnten.
Und es sind heute mal keine 0815er dabei, glaube ich.
Würde ich auch sagen.
Also wirklich spannend. Du hast ein paar aus den USA dabei. Ich habe mich auf außerhalb den USA konzentriert. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und wir sagen erstmal vielen lieben Dank, dass ihr uns natürlich alle hier so fleißig abonniert, mit uns diskutiert, uns schreibt, uns auch E-Mails schreibt. Das freut mich auch immer sehr, 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 sehr. Und nächste Woche, Marcel, haben wir ja Folge 234 und wir kündigen es jetzt schon mal an.
Genau.
Mobilisiert. Freunde, Familie, Omas, Opas, Tanten, Onkels, alle, die ihr nicht kennt. Wir werden im Hauptthema, wir werden die Folge nennen 234, das rate ich dir. Und da sprechen wir tatsächlich, wie man nochmal so komplett anfangen könnte in jeder Lebenssituation. Ich glaube, wir bringen auch mal so 2, 3 Beispielportfolios mit. Muss ja nicht alles immer nur so ein ETF sein. Manche wollen ja ein bisschen mehr. Also es wird ein buntes Potpourri.
Ja, damit es einfach den Einsteigern leichter fällt.
Genau.
Also es ist ja tatsächlich auch manchmal ein bisschen tief, was wir hier besprechen.
Richtig.
Und für unsere Community ja teilweise auch genauso mit drin ist. Aber
ja.
Für denen, die neu reinkommen, vielleicht noch nichts mit Aktien zu tun haben, die sollten sich vielleicht die Folge 2, 3, 4 mal anhören. Und dann ist das tatsächlich vielleicht ein guter Einstieg für eine gelungene Altersvorsorge. Denn es wird nicht leichter, wie wir merken. Gesetzliche Rentenversicherung ist alles nicht so einfach. Und ist ja auch kein Geheimnis.
Und deswegen, Marcel, wir leben natürlich für euch und natürlich auch dank euch haben wir die Möglichkeit, dieses Projekt hier zu betreiben. Und was wären wir ohne beständige Werbepartner? Und den zweiten schieben wir auf nächste Woche. Den ersten machen wir jetzt. Und der erste ist aus Österreich, nämlich Rockets. Marcel, wir sind hier schon lange mit dabei. Kannst du uns mal kurz erläutern, was können wir denn dank und mit Rockets machen?
Ja, wir können also an den Finanzierungen von zum Beispiel Immobilienprojekten, aber auch an grünen Startups oder auch an mittelständischen Unternehmen teilhaben, indem wir dann Zinsen bekommen für unser Geld, was wir investieren. Das läuft meistens eine bestimmte Zeit. Das ist dann immer vorgegeben, je nach Projekt und hat den Vorteil, dass man dahingehend ungefähr weiß, was einen erwartet. Das ist natürlich insofern schön, dass man jetzt nicht wie bei einer klassischen Aktie, also soll jetzt auch nicht das ersetzen, sondern einfach nur als Beimischung in einem Depot oder in einer Geldanlage mithelfen, dass man da einfach weiß, okay, in 2 Jahren habe ich so und so viel Prozent mitbekommen. Und wir persönlich oder jetzt hier bei MVI nutzen natürlich auch die Home Rocket, was im Prinzip diese ganze Immobiliengeschichte ist. Und so können wir natürlich auch ein bisschen diversifizieren in Richtung Immobilien und haben doch spannende Projekte. Ich sehe, du hast sie offen.
Genau, aktuell sind zum Beispiel offen die Peter-Stahls-Straße 55 in Graz. Also man kann sich das auch wirklich anschauen. Hier gibt es aktuell 11,75% Zinsen bei einer Laufzeit von 2,6 Jahren. Dann gibt es aber auch noch 11% Zinsen für zum Beispiel die Halbgasse 18 in Wien für 11% bei 2 Jahren. Und man kann sich auch immer anschauen, was wird eigentlich mit dem Geld gemacht. Hier entstehen zum Beispiel 8 exklusive Rooftop-Apartments sowie weitere Bestandswohnungen. Und schauen wir mal kurz rein in unser Dashboard. Also ihr könnt euch natürlich liebend gern über unseren Link anmelden. Und wir haben aktuell veranlagt 4.300 Euro, 750 davon in der Green Rockets. Da haben wir in schwimmende Solarkraftwerke in den schönen Ländern dieser Welt auch investiert.
Urlaubsländer.
Und 3.500 im Bereich der Immobilien. Also wir nutzen es auch als Beimischung. Ich würde sagen, wir stellen euch mal den Link in die Shownotes. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr euch über unseren Link anmelden wollen würdet. Und Marcel, jetzt bitte ich dich wie immer, jede Woche, erzähl uns doch mal, welche Quartalszahlen haben dich so ein bisschen bewegt?
Ja, eigentlich wollte ich diese Woche gar keine Quartalszahl mitbringen. Und dann gab es doch ein paar spannende, nämlich zum Beispiel Micron. Wir haben ja das ganze Thema KI wieder aufgewühlt. Also wenn sich da so ein bisschen der Staub gerade gelegt hat, dann ist Micron jetzt wieder vorbeigekommen und hat erstmal so richtig schön wieder den Staub aufgewirbelt. Denn hier gab es wirklich hervorragende Zahlen. Micron übertraf die Gewinnseite, weil sie eigentlich Verluste oder von Analysten wurden Verluste für dieses Quartal erwartet und sie haben sogar Gewinne gemeldet, also deutlich über den Erwartungen. Auch umsatzseitig hat man 470 Millionen US-Dollar übertreffen können. Das ist natürlich bei 5,82 Milliarden US-Dollar pro Quartal sehr üppig. Also fast 60% Wachstum zum Jahresvergleich, wirklich sehr stark. Der operative Cashflow ist richtig gut angewachsen und hier jetzt mal den CEO kurz zu zitieren: Mit einem herausragenden Produktportfolio sind wir gut aufgestellt, um ein starkes zweites Geschäftsjahr 2024 zu liefern. Wir glauben, dass Micron, einer der größten Nutznießer in der Halbleiterindustrie, der mehrigen Chancen ist, die KI bietet. Das so der CEO und tatsächlich könnte das natürlich sein. Der Ausblick, das aktuelle Quartal, 6,6 Milliarden Dollar. Man hatte seitens der Analysten 6 Milliarden Dollar erwartet, also auch hier 600 Millionen drüber. Und deswegen kein Wunder, dass die Aktie erstmal richtig stark in den Handel startete mit plus 18%. Später waren es trotzdem noch 14%, also sehr, sehr robust auch durch diesen Tag gekommen. Also mit sehr viel Rückenwind. Und klar, also Micron macht vor allen Dingen Speicherchips. Genau, die natürlich wichtig sind für Rechenzentren, für KI, für das ganze Thema Data Cloud, keine Frage. Und die ganze Infrastruktur benötigt eben auch starke Speicherchips. Und hier könnte man natürlich mit Micron einen Gewinner der zweiten Reihe haben. Und das scheint sich jetzt erstmal so abzuzeichnen. Wenn man auf die Seite von Micron geht, auf die Website, sieht man auch so ein bisschen, dass sie natürlich das Thema KI mit ihren jeweiligen Produkten auch voranbringen wollen, dass sie da natürlich effizienter sein wollen, weniger Stromverbrauch und so weiter. Und das scheint hier ein Thema zu sein. Was man bei den Speicherchips wissen muss, ist, dass die Preise sehr stark schwanken. Und das ist eigentlich so die Zyklik, die Micron unterliegt, die auch in der Vergangenheit im Chart oft wieder gespiegelt wird. Und jetzt ist gerade eine Zeit, da sind die Preise sehr stark angestiegen. Also dieses Jahr werden sie wohl mehr Nachfrage haben als Angebot und das führt natürlich dazu, dass die Preise für die Chips wiederum steigen, zumindest bei Micron. Coole Geschichte. Die Frage ist jetzt, ob sie auch ähnlich profitieren können, wie natürlich jetzt so die Profiteure von KI in erster Reihe. Da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig, weil, wie gesagt, die Zyklik, sie bedienen nicht nur KI, sondern eben auch noch viele andere. Da würde ich jetzt nicht in Euphorie fallen und hoffen, dass das jetzt der nächste große Renner wird im Thema KI. Sehr gut. Gut gelaufen. Natürlich kann es ja auch sein, dass es noch ein bisschen weiter läuft. So, es gibt natürlich über die nächsten Wochen Rückenwind, aber ich wäre trotzdem vorsichtig. Für mich wäre es jetzt hier noch nicht dieser klassische KI-Kandidat aus der zweiten Reihe.
Also Unternehmen ist ein Zykliker. Par excellence.
Ja.
Nur mal als Beispiel. Der Umsatz je Aktie 2014. Was denkst du, wie hoch war der?
Ja, 2014.
Ich sage Ihnen hier 2014. Ja, 15,43 Dollar. Jetzt, was glaubst du aktuell? TTM. 14,77. Und das zeigt das ganze Dilemma.
Ja.
Aufpassen. Also wirklich, selbst wenn sie es schaffen, Umsätze zu steigern etc., aber passt bitte auf.
Ja, und
also,
vor allen Dingen, eins, was ich das reinschieben darf, der Burggraben fehlt natürlich noch.
Ja.
Speicherchips macht Samsung auch, machen vielleicht auch noch andere, die wir vielleicht gar nicht so kennen oder vielleicht nicht an der Börse sind. Muss man ein bisschen aufpassen, hier fehlt der Burggraben. Bei Nvidia ist ganz klar ein Burggraben zu erkennen. Das sieht man in der Marktmacht. Man sieht es auch bei Supermicrocomputer, wo dann solche Rallyes gestartet sind. Da ist auch ein gewisser Burggraben da. Und das hat man hier bei Micron noch nicht. Deswegen, ja, einfach beobachten. Schauen wir mal, wie es sich so die nächsten Wochen oder Monate schlägt. Und dann die nächsten Quartalszahlen werden ja zeigen, ob sie das auch fortführen können.
Ja, und wenn FOMO, glaube ich, ist hier wieder der Sparplan der richtige Weg.
Absolut. Ich habe nicht direkt ein Quartalszahl, aber die Energieversorger haben ein was Wichtiges gemeldet. Und Philipp, das würde dich sehr stark interessieren, weil du ja auch in dem Bereich der Energieversorger.
Also nur mal ganz kurz dazu. Aktuell fahre ich es ja so, dass ich mir immer anschaue, welche Sektoren sind richtig schlecht gelaufen. Und aus diesen Sektoren versuche ich dann Unternehmen zu picken. Und du sprichst ja gerade an, die Energieversorger. Ich habe gekauft Constellation Energy. Ich habe Iberdrola gekauft. Also ich bin hier wirklich, und jetzt natürlich auch noch Essential Utilities, das seht ihr auch in meinem Depot-Update-Video, du hast auch eins rausgebracht diese Woche, wir stellen beide Links natürlich nochmal in die Shownotes und die Versorger allgemein sind, auch wenn man so sich die Sektoren anschaut, immer noch jetzt so in der Mitte vom 52-Wochen-Range, nicht mehr so nah am Tief, trotzdem finde ich, wenn man alle Branchen sich anschaut und geht wirklich nur nach der Entwicklung der Kurse, sind sie immer noch relativ attraktiv.
Genau, und jetzt kommt noch ein was dazu, und zwar Fantasie. Und das ist ja etwas, was wir an der Börse auch gerne mal mitnehmen, weil da liegen ja auch Chancen dahinter.
Ja.
Und XR Energy meldet diese Woche das erste Mal seit über 20 Jahren eine höhere Nachfrage nach Strom und Energie. Also muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also das erste Mal, also sprich 20 Jahre oder über 20 Jahre, ging es runter mit der Nachfrage, weil man einfach effizientere Gerätschaften in dieser Welt hatte. Und jetzt sind hier die Gründe für den Mehrverbrauch die Rechenzentren. Also dieser Ausbau der Rechenzentren führt dazu, dass noch mehr Nachfrage nach Strom ist. Was das wiederum bedeutet, ist auch klar. Wenn die Nachfrage steigt, werden auch die Preise sicherlich hier und da steigen. Natürlich werden auch die ganzen Ressourcen ausgebaut, dass man einfach mehr Strom generieren kann. Das wird natürlich einmal für diejenigen sein, die neue Kraftwerke bauen, wird das top sein. Für die anderen wie NextEra Energy wird das auch top sein, weil sie einfach mehr verkaufen können. Und da werden die Umsätze vielleicht sogar stärker steigen, als man das bisher erwartet hatte. Und deswegen sollte man sie auf dem Schirm haben. Natürlich erstmal vorrangig USA, weil dort sind die Rechenzentren ausgebaut. In Europa wird es vielleicht noch nicht ganz so stark greifen. Da ist das alles noch ein bisschen langsamer. Aber ich glaube, da könnte man eine gute Chance haben, die ich heute nicht hier unerwähnt lassen wollte.
Dazu möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen, wir sehen es ja auch auf Seeking Alpha, alle, die uns auf YouTube zuschauen, das Feld der Versorger Versorger ist nicht gleich Versorger. Es gibt Stromversorger, es gibt Gasversorger, es gibt Wasserversorger. Und auf Seeking Alpha, wenn man jetzt bei NextEra Energy schaut, dann gibt es hier einen kleinen Newsartikel, den finde ich ganz interessant. Da steht, dass Short Interest on Utility Stocks ticked up slightly in February. Und wenn man sich das anschaut, dann siehst du mal aufgelistet, Marcel, wie sich die Short Coverage, also wo Leute auf fallende Kurse spekulieren in dieser ganzen Industrie, wie sich das verändert. In der Gesamtindustrie ging es von 1,65% auf 1,67% nach oben. Bei Wasserversorgern ging es auch von 1,19 auf 1,29 nach oben, wo es aber deutlich weniger geworden ist, von 3,18% runter auf 1,62%, sind Stromanbieter und auch Anbieter von erneuerbaren Energien. Hier wurden Short-Positionen abgebaut. Wo erhöht wurde, war Wasser, Multi-Utilities, also welche, die mehrere Sachen anbieten, und Electricity-Utilities, also Energie-Stromversorger. Das kann man sich dann auch nochmal anschauen. Gas wurde auch abgebaut, auch ganz interessant. Aber insgesamt ist diese Industrie mit 1,67% relativ hoch noch geschortet. Aber es könnte hier natürlich auch sein, dass man jetzt sagt, Mensch, hier ist jetzt langsam so ein Peak erreicht und dann geht's vielleicht auch runter. Die meistgeschortetsten Aktien gibt's ja auch, finde ich auch ganz interessant, mit 8,59% NRG Energy. Dann haben wir CMS Energy mit 3,92%. Die von dir angesprochene NextEra Energy ist mit 1,09% auch mit dabei. Also das ist nicht wirklich viel, aber
zum Beispiel Grundrauschen, ja, das haben ja fast alle Aktien so in dem Bereich. Also selbst
genau.
Die besten haben ja eine gewisse Short-Quote.
Genau, aber ich würde mich zum Beispiel von den höchsten NRG Energy würde ich mich, glaube ich, jetzt erstmal fernhalten.
Ja, das ist ja vielleicht erstmal kein gutes Zeichen, warum man sich darauf einschießt. Ja. Ne? Aber insgesamt, wie gesagt, das könnte ein bisschen für Fantasie sorgen. Ich glaube, dass
ich man hier eine Chance hat. Ich habe heute auch noch einen mit dabei als Investment-Ideen. Okay.
Dann nehmen wir das oder vertagen wir diese, geht mal auf den nächsten Zeitpunkt. General Mills wird vielleicht auch interessant sein. Auch da gab es Quartalszahlen.
Ich bin investiert,
was ist passiert? Du bist sogar investiert und die Quartalszahlen zeigten eigentlich gute oder Gewinne übertroffen. Das ist ja erstmal positiv. Auch umsatzseitig liegt man über den Erwartungen. Jetzt nicht üppig, aber völlig in Ordnung im Rahmen der Erwartungen. Der Ausblick wird etwa plus minus 1% Umsatzwachstum haben dieses Jahr, währungsbereinigt, also sprich eher Stillstand im Umsatzbereich. Die Aktie sprang zwar kurz an, hat einen richtig guten Run gemacht an dem Tag und danach ist sie wieder eingebrochen. Und ich glaube, das liegt vor allen Dingen auch darin begründet, dass man hier einfach keine Prognoseerhöhung gemacht hat. Man hat ein gutes erstes Quartal, besser als ja erwartet von den Analysten. Dann ist ja die Folge meistens, dass man sagt, okay, ich kann irgendeine Kennzahl nach oben schätzen für das Jahr. Hat man nicht gemacht, man blieb da vorsichtig, weil vielleicht irgendein Quartal schlechter laufen wird, als das vielleicht bisher gedacht war. Und das sind erstmal keine so guten Zeichen, zumindest jetzt, um diesen Kursverlauf wieder zu wenden, um da nach oben Gas zu geben. Das ist dann also mühselig und hier wird es vielleicht noch ein Stück dauern, bis man wieder zurück zu Wachstum kehrt. Man darf natürlich nicht vergessen, es ist ein defensives Unternehmen. Für die ist auch 1%, 2% Umsatzwachstum völlig in Ordnung. Trotzdem, das ist ein bisschen schade. Wenn es wirklich ein sehr gutes Quartal gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich die Prognose angehoben für das laufende Geschäftsjahr.
Ich bin super gespannt und in einem anderen Kontext auch, weil wir haben ja mitbekommen, Unilever hat bekannt gegeben, sie wollen Ben & Jerry's verkaufen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sogar General Mills hier zuschlägt.
Denkst du?
Ich bin nicht sicher, ob es mir eine Spekulation wert ist.
Ja,
ich war ziemlich überrascht, als Unilever sagte, sie wollen es verkaufen oder auch als IPO an die Börse bringen. Ich kann es mir gar nicht so vorstellen. Ich glaube, es sind starke Marken. General Mills hat auch starke Marken. Ich glaube, das könnte eigentlich ganz gut passen. Ich könnte mir nicht vorstellen, Nestlé ist ja mehr so auf diesem Health-Trip, dass die es übernehmen. Aber ich glaube, es wird kein Unbekannter sein, der Ben & Jerry's übernehmen wird.
Ja.
Soll ich eine Spekulation draus machen?
Aber ob das dieses Jahr schon passiert? Na gut, ja, die suchen. Also Unilever sucht entweder einen Käufer für das knapp 8 genau. Milliarden schwere Geschäft des Eises und entweder wollen sie es an die Börse bringen, das ist die eine Option, und die andere ist halt wirklich direkt an jemand anders zu verkaufen.
Aber das können sie sich nicht so wirklich leisten. Sie haben 40 Milliarden Market Cap. Nee, ist schon, ich mache keine Spekulationen draus.
Okay, dann beobachten wir das weiter. Damit hast du natürlich ja direkt noch eine neue Nachricht rausgebracht, die ja auch natürlich mit eine Rolle spielte diese Woche. Und ein was noch, viele haben sich gewundert, was mit Supermicrocomputer passiert ist.
Da ich nicht.
Recht was stark passiert? Nach unten, minus 10%, dann nochmal ein Stück weiter runter. Hier hat man die Kapitalerhöhung angekündigt und das schickte natürlich aufgrund der Verwässerung der Aktien die Kurs eine Weile in den Keller. Das ist jetzt nicht dramatisch bei der hohen Volatilität, aber war natürlich erstmal etwas, was Aufsehen erregte. Und das neu eingenommene Geld soll laut dem CEO Kapazitäten erweitern und das gar nicht so unempfindlich, denn laut CEO soll es zu 25 Milliarden Dollar Umsatz in 2025 führen. Jetzt bitte mal einen Blick drauf werfen, was sie aktuell haben. Das heißt, das Wachstum würde enormst weitergehen und die Bewertung von aktuell knapp 50 Milliarden Dollar sind dann gar nicht mehr so üppig mit 2er KUV für 2025. Man möchte auch daran erinnern, er hat damals erst gesagt, 2024 werden wir die 10 Milliarden knacken. Das ging ja dann doch etwas schneller als erwartet. Und wenn das so der Fall ist, sind die 25 nächstes Jahr natürlich auch ein sehr starker Wachstumsdrang. Da bin ich gespannt, ob das so eintritt. Und damit wäre dann auch die Kapitalerhöhung mehr als sinnvoll, denn auf einem hohen Kurs kann man als Kapitalerhöhung
auf jeden Fall Sinn, ja.
Einfach Geld holen und auf der anderen Seite natürlich gut investieren. Und wenn das dann zu solchen Ergebnissen führt, wäre das natürlich top.
Aber glaubst du, die schaffen das?
Also bisher kann man dem CEO mehr als vertrauen, denn er hat sogar viel zu konservativ geschätzt, sein eigenes Geschäftsmodell, als was jetzt hier die letzten Monate passiert ist. Also nicht aktienkursseitig, sondern natürlich.
Denkst du, wir sehen dieses Jahr nochmal ein Allzeithoch?
Ja, das ist die Frage. Ne? Also ich sag ja, meine Spekulation ist,
heute die ist zum 241% gestiegen seit Anfang des Jahres.
Ja, das stimmt, ja. Schau mal die 2 Jahre an, ja. Dann wirst du wahrscheinlich noch ganz andere Zahlen hervorbringen müssen. Aber ich meine, die hat sich neu bewertet, ja, weil das Unternehmen sich neu bewertet hat. Ja. Ich glaube, diese Marcel. Aktie dieses Jahr noch die 1.500 Dollar erreichen wird. Das ist vielleicht noch ein bisschen mutiger als neues Allzeithoch. Und damit gehe ich hier mal. Ich bin investiert
mit nach dieses wie vor. Jahr.
Das vielleicht noch.
Also erreichen Thema. Oder da stehen Ende des Jahres.
Nein, die wird diese Zahl mal treffen. Das
dieses
ist in der Volatilität.
Jahr 1.500 Dollar. Mal erreicht haben.
Klingt,
Ausrufezeichen.
Klingt einfach, ist aber gar nicht so einfach, weil das Allzeithoch fungiert natürlich als Widerstandslinie, die ziemlich stark ist. Und die ist bei 1.200. Das heißt, hier nochmal 300 Dollar drauf. Ist jetzt auch nicht, also ist eine Spekulation, wo ein bisschen mehr Mut dabei ist als nur ein neues Allzeithoch.
Wer letzte Woche mutig war, sehe ich gerade. Und bei Hims & Hers mit eingestiegen ist nach unserem Podcast.
Das stimmt.
Glückwunsch zu 13,65% Rendite.
Ja, sie steigen weiter.
Alle bis auf ServiceNow sind gestiegen.
Mhm.
Mein Gott, was ist hier los an dieser Börse? Wir holen unsere Daten natürlich auch sehr oft von Seeking Alpha. Gibt ein tolles Angebot für alle unsere Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich, wie immer in den Shownotes. Ich möchte mit dir sprechen, Marcel, über einen Shortseller, der...
Den kennen wir schon, ne?
Einen guten Track-Record hat. Muss man wirklich sagen. Ich habe es auch mal gegoogelt, weil ich war mir natürlich nicht sicher, wie sieht's aus. Hindenburg Research. Und ich bin gerade hier auf der Webseite und das finde ich richtig cool. Sie zeigen ganz detailliert immer, wann sie was veröffentlichen und wie dann auch die Unternehmen damit umgehen, die Aufsichtsbehörden. Und sie haben eine hohe Trefferquote. Also sie waren bei Twitter mit dabei, sie sind also immer bei verschiedenen Sachen dabei und diese Woche haben sie bekannt gegeben, dass sie jetzt eine Short-Position aufbauen bei Equinix, Anbieter von Rechenzentren, und finde ich ganz interessant, weil sie sagen, dass Equinix mehr verkauft, als sie eigentlich leisten. Also an Energiekosten zum Beispiel in Rechnung stellen, aber auch die Kapazitäten falsch sozusagen. Sie sagen dem Kunden, du brauchst jetzt als Beispiel 10 Quadratmeter Kapazität in unserem Rechenzentrum, aber eigentlich brauchen sie nur 5. Mhm. Und trotzdem berechnen sie 10 und stellen die Sachen aber nur auf 5.
Okay, kurz noch zum Geschäftsmodell von Equinix. Equinix ist ein Anbieter für Rechenzentren.
Genau, eine REIT.
Sie sind eine REIT. Ja. Sie stellen quasi die Lokalität und das Gebäude und die Infrastruktur für die Rechenzentren, ja, Anbieter, die das wiederum mieten und dort ihre Rechenzentren rein basteln. Ähnlich wie die Logistikzentren von Amazon, die ja auch nicht gekauft sind von Amazon, sondern einfach nur geleased oder gemietet, je nachdem welche Vertragsart. Und so läuft das bei Equinix auch.
Ist relativ interessant, weil sie haben daraufhin gesagt, sie werden das erstmal prüfen, sie werden jetzt den ganzen Bericht jetzt auch nochmal anschauen, werden auch darauf reagieren. Sie haben aber jetzt zurückgezogen, sie hatten geplant sie wollten eine Anleihe rausgeben. Und die Anleihe hatte eigentlich eine große Nachfrage, weil wir wissen selber, Rechenzentren boomen. Und das haben sie jetzt erstmal auf Eis gelegt. Und es ist relativ komisch. Also sollten sich diese Behauptungen bewahrheiten, könnte das natürlich auch doof sein, Kundenreputation etc. Ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt einsteigen würde bei der Aktie oder lieber erstmal an der Seitenlinie stehen würde. Ich würde auf jeden Fall mir den Bericht durchlesen. Ich glaube, das sollte man auch schauen, ist das nachvollziehbar wichtig ist. Man muss es auch differenzierter betrachten, weil Hindenburg hat natürlich jetzt ein ungemeines Interesse daran, dass dieser Kurs fällt. Und deswegen lest es euch durch, versucht es aber auch aus der anderen Perspektive zu sehen. Lest vielleicht auch nochmal den Geschäftsbericht von Equinix. Ich glaube hier, es wird jetzt nicht so viel dran sein, aber vielleicht doch irgendwo ein bisschen was. Und man kann es, wie gesagt, bei Hindenburg auch auf der Webseite einfach mal nachlesen, was sie hier doch eigentlich immer so für einen Track Record haben. Der ist gut. Es ist auch wichtig, dass es solche Shortseller gibt. Aber einsteigen, glaube ich, würde ich jetzt hier eher nicht.
Okay, bei Block haben wir, glaube ich, Hindenburg Research letzte Mal gelesen, also ehemalig Square. Da ging es ja auch doch ein gutes Stück nach unten, lag aber eher charttechnisch bedingt und natürlich dann auch aufgrund des Berichtes. Bei Equinix waren es jetzt 10% und mittlerweile ist, ich sag mal, zeichnet sich da schon wieder eine Stabilisierung an. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt allgemein dieser Rücksetzer jetzt kein Rieseneinstiegswert ist und wer sagt, ich will Rechenzentren investieren, aber jetzt vielleicht Equinix meiden, da gibt es ja noch Digital Realty Trust, es gibt American Tower, die ja auch durch die Übernahme von CoreSite dort sehr stark mit etabliert sind. Und du sagtest ja auch diese Woche, Prologis hat angekündigt, richtig stark in Rechenzentren umzuswitchen, denn die haben die Immobilien schon, sie vermieten ja Logistikzentren eben an Amazon zum Beispiel oder auch an andere und könnten da natürlich den Raum schon einfach zur Verfügung stellen. Wären die Alternativen, um da zumindest ein paar genannt zu haben. AstraZeneca hat die Woche auch was gemeldet und zwar eine Übernahme. Und zwar übernehmen sie Fusion Therapeutics und zahlen dafür 2 Milliarden Dollar. Der Pharmakonzern möchte sich bei den Krebsbehandlungen ein bisschen auf agilere Füße stellen, also etwas beschleunigt, auch bei der Forschung und Entwicklung. Und da scheint Fusion zu helfen, weil sie natürlich auch schon einiges im Petto haben. 100% sprang die Aktie von Fusion an. Also wer da zufällig gerade Fusion Therapeutics im Depot hatte, der wird sich gefreut haben. Ich glaube, das wird die wenigsten betroffen haben. Aber trotzdem wieder spannend zu sehen, es ist noch nicht vorbei im Pharmasektor. Ja. Dort sieht man diese ganze M&A-Aktivität, die Übernahmen sind hier nach wie vor sehr aktiv, was natürlich dazu oder dafür spricht, dass diese Branche sich konsolidiert und so nach und nach so wieder nach oben findet.
Ich finde es immer mega geil. Du siehst einfach an diesen Umsatzkurven auch bei Pharmawerten, dass da einfach immer nur die Zukunft gehandelt wird. Ja, also wir würden ja jetzt, guck dir das mal an, wir würden ja eigentlich sagen, das ist ein Zykliker par excellence, hoch, runter. Nichtsdestotrotz schafft diese Aktie durschnittlich 10,53%. Weil es immer heißt, das ist das Nächste, das ist das Nächste, das ist das Nächste. Und selbst zwischen von 2011 bis 2018, die Umsätze sind gefallen und der Kurs ist einfach gestiegen. Also ziemlich krass.
Ein wahrer Dauerläufer, muss man auch sagen.
Marcel, ich möchte mit dir nach Japan gehen.
Okay.
Japan hat den Zinssatz, das erste Mal die japanische Zentralnotenbank erhöht. Und das seit 17 Jahren von minus 0,1 Prozent jetzt auf plus 0,1%. Und man will jetzt, der Notenbankchef Katsu Ueda sprach von einer Rückkehr zur normalen Geldpolitik. Finde ich relativ interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass einige japanische Investoren ihr Geld auch im Ausland geparkt haben. Und es könnte vielleicht auch wieder das Geld wieder zurückbringen in die heimische Währung. Über die nächsten Wochen, Monate, natürlich auch immer mit den Zinserhöhungen. Wird interessant, japanische Unternehmen sind ja relativ hoch verschuldet. Oder also teilweise manche, muss man auch sagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass, und das wird meine Spekulation diese Woche, der japanische Aktienmarkt dieses Jahr besser performen wird als der Weltmarkt, also als der MSCI World.
Okay.
Ja. Ich glaube, diese Zinserhöhung bringt nochmal eine gewisse Dynamik auch rein,
ja,
weil sie auch nicht auf so einem Niveau hoch ist, dass sie Unternehmen bedrohen wird.
Ja.
Aber sie wird schon mal Investoren, glaube ich, wieder ein bisschen mehr zurücklocken und mehr wieder den Fokus auch auf Japan richten. Also meine Spekulation diese Woche, der Aktienmarkt in Japan, da nehmen wir dann natürlich den großen Index, der Nikkei wird den MSCI World outperformen.
Okay, ja, warum nicht? Bin ich gespannt. Ich fand es erstmal krass, dass zum Beispiel die Zentralbank oder die Notenbank von Japan auch ETFs hat in der Bilanz.
Ja.
Und zwar richtig viele, ne? Also prozentual ein richtig großes, einen großen Anteil. Sehr, sehr spannend. Live dabei war ich gestern, zumindest am Fernsehen, bei dem IPO von Douglas. Und das fand ich mal spannend. Also man sieht das selten, immer wenn NTV mal reinschaltet, sieht man ja so das Börsenparkett und das ist eigentlich leer gefegt, weil halt nur wenige da vor Ort auch tätig sind. Vieles geht ja mittlerweile digital und natürlich beim IPO ist die Hütte voll in Frankfurt und das gefällt mir immer sehr gut, weil man das einfach mal so das Feeling, was natürlich dahinter steckt, das ist, glaube ich, auch ein Highlight für das komplette Management, wahrscheinlich auch für die jeweiligen CEOs und die da einfach sowas erleben, ein Unternehmen an die Börse zu bringen, da die Leute, die Glocke zu läuten. Und das muss man sagen, Douglas war ja jetzt heiß erwartet für dieses Jahr. Der Ausgabekurs mit 26 Euro war ja so angepeilt, zwischen 26 und 30 wollte man gehen. Man hat dann 26 schon relativ defensiv gemacht und die ersten Notizen waren ja bei 25,5. Alle waren trotzdem begeistert. Aber
wow!
Hurra, wir sind an der Börse. Darum ging es ja erstmal in erster Linie. Aber natürlich war das dann relativ schnell mit einer Ernüchterung, die zur Folge war, dass man einfach sagte, okay, man hat unter den Ausgabepreis den Erstnotiz gehabt. Das heißt, es geht erstmal nach unten. Hier ist natürlich nicht so viel Euphorie da. Und tatsächlich, ich würde es nicht mal auf die Watchlist legen. Wir haben es ja schon letzte Woche besprochen. Die Rahmenbedingungen, die Baustelle, die ist alles noch zu groß, hohe Verschuldung. Würde ich jetzt also nur mal so mit erwähnt haben. Was aber ein starkes IPO war und wovon man auf jeden Fall noch mit berichten möchte heute, ist Astera Labs. Kennt keiner wahrscheinlich. Ich habe war bei den IPOs nachgeschaut.
Warst auch
bei
dabei
Nasdaq
an der Börse?
Das habe ich mir jetzt schade eigentlich. Da wäre ich natürlich auch gern dabei gewesen, weil da bestimmt die Partystimmung ein bisschen größer war. Also Kürzel ALAB startete 73% höher als der Ausgabepreis in den Handel. Und das hat natürlich einen Grund, dass sie eben nicht im Parfümeriegeschäft sind, sondern dass sie die Unternehmen sind für Halbleiterkonnektivität und mittlerweile und nach dem Börsengang 5,5 Milliarden Dollar Wert haben bei einem Umsatz von 2023 von 116 Millionen, also nicht Milliarden, 100 Millionen Dollar und einem Wachstum, was recht üppig war zuletzt, denn 2022 hat man nur 80 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Also das Wachstum ist immens. Auch beim Verlust ist man nur noch bei 26 Millionen statt 58 Millionen. Auch das muss man sagen, eine sehr gute Entwicklung. Und jetzt nochmal zu der Bewertung, 5,5 Milliarden, das ist schon sehr üppig. Hier hat man so ein bisschen die Arm-Taktik gemacht, die ja vor 6 Monaten das IPO gemacht hatten. Und da war ja der KI-Hunger auch sehr groß an den Börsen und das hat eben dazu geführt, dass diese Aktie stark gestiegen ist, auch nach wie vor danach gestiegen ist, was uns ja schon teilweise einfach also unnormal vorkam, ganz klar. Und deswegen war das ein kluger Schachzug, einfach zu dem Zeitpunkt zu kommen, wenn man eh schon so ein bisschen so KI-Profiteur ist, man konnte gute Zahlen ausweisen, dann hat das hier Astera Labs ganz klug gemacht und sind eben dann sehr stark gestiegen. So kann ein sehr erfolgreicher Börsengang aussehen und selbst Reddit gestern ist nicht so schlecht gestartet, auch wenn ich das jetzt wieder nicht als Watchlist-Kandidaten hervorheben würde wollen, aber so sehen sehr erfolgreiche Börsengänge aus.
Ja, es ist, also meine Meinung, das ist ein Monster-Hype. Dieses ganze Halbleiter, wir sind jetzt so wirklich auf so einem, weil du siehst es, wenn man mal nachliest, die Lieferzeiten im Bereich der Halbleiter, sie sacken richtig runter. Ja, früher hast du ja über ein Jahr gewartet und dann bricht ja auch irgendwie so eine FOMO aus, oh Gott, wir bestellen jetzt mal lieber, weil sonst kriegen wir die in dem Jahr noch nicht mal. Das geht alles runter. Und ich glaube, wenn etwas an die Börse kommt, was so einen Umsatz macht, 116 Millionen Dollar zu 5,5 Milliarden Bewertung.
Also kann man schnell Geld machen, Philipp.
Also ich sehe es ja auch bei Broadcom. Das ist unfassbar.
Haben wir einen neuen Kunden gewonnen diese Woche, ne?
Wen denn?
ByteDance, TikTok.
Ah. Mhm. Und alle sind auf einmal die Profiteure. Broadcom hat die Woche gesagt, die hatten ja auch irgendeinen so Tag.
Ja.
Wir sind die Besten, Micron, jetzt sind wir die Allerbesten. Es ist alle nur noch, jeder profitiert nur noch, jeder profitiert. Ja, also,
die Kunst ist es, die rauszufinden, die profitieren. Und die sind teilweise schon sehr gut gestiegen.
Ja, aber was mache ich denn? Also, ich denke gar nicht wirklich ans Verkaufen, aber was mache ich denn mit meiner Broadcom-Position?
Halten.
Halten?
Ja.
Kommt das nochmal runter?
Die Margen sind doch, dann kaufst du halt nach, wenn das nochmal runterkommen sollte. Also bei Broadcom würde ich mir, glaube ich, wenig Sorgen machen, weil sie einfach auch nicht nur auf KI ordentlich profitieren, sondern eben auch relativ breit profitieren. Und ich glaube, dann so Nischensachen.
Weißt du, was richtig krass ist? Es gibt bei Seeking Alpha jetzt eine Übersicht mit der Saisonalität. Und es gibt einen Monat, in welchem Broadcom in den letzten 10 Jahren jedes Jahr gestiegen ist. Weißt du, welcher das ist?
Sag mal.
Der November. Da haben sie im Schnitt 8% gemacht.
Das ist dann der Pro.
Seit zehn Jahren. Naja, gut. Du hast mir ja ein Thema aufgedrückt.
Ja.
Das darfst du jetzt übernehmen und ich sag dir, ob ich das toll finde oder ob es mich gar nicht interessiert.
Okay, interessiert mich nicht. Ja, ich wollte dir zuarbeiten.
Und, ich dachte, wir reden jetzt über Pokémon.
Ja, aber so wird's halt dann doch bedankt, dass man hier versucht hat, noch ein Thema unterzujubeln.
Ach so.
Apollo Global Management.
Ist das Pokémon?
Ja, genau. Das ist eine Equity, Private Equity Firma. Bekannt, weil sie natürlich schon sehr viele M&A-Aktivitäten haben, so ähnlich wie KKR. Und sie wollen Paramount übernehmen für 11 Milliarden Dollar. Ist nicht wenig, wie ich finde. Nee. Hat man schon einen ganz großen Deal vor Augen.
11,8%. Hast du Paramount Plus schon mal getestet? Bist du Star Trek Fan?
Na, gar nicht, deswegen, ja. Da bin ich ja total raus.
Haben die noch was anderes außer Star Trek?
Keine Ahnung. Müsste man jetzt die Community fragen, die vielleicht auch schon. Paramount Plus ist ja immer mal so als Werbung durchgelaufen. Genau. Bei Union Berlin, glaube ich, sogar auf dem T-Shirt, auf dem Trikot. 11,8% sprang die Paramount-Aktie nach oben. Und sie hatten auch weitere Wettbewerber, die ihr kaufen wollten, nämlich Warner Bros. Discovery, die waren auch schon in Gesprächen, und David Ellison mit seiner Skydance Media wollte ja auch schon kaufen. Und jetzt hat es wohl Apollo mit einem besten Angebot gemacht und das lag eben fast 12% höher als der aktuelle oder davor liegende Aktienkurs, was natürlich dann wiederum für die Übernahme für Apollo
Global Also wenn Management du spricht. Wenn du jetzt ein 12-Monats-Abo abschließt, kriegst du 50% Rabatt, machen wir jetzt gerade kostenlose Werbung.
Nee.
Dann kannst du dir anschauen, Star Trek.
Beep.
Transformers, ja. Scream.
Oho.
Kennst du doch die
Filme? Ja, geil.
South Park finde ich natürlich mega.
Ja.
Na gut.
Naja,
ja, wäre es ein Investment für dich? Ah nee, ist ja jetzt vorbei.
Ja, also, aber ich wollte darauf eingehen, wer Paramount hatte, also Paramount Global als Aktie im Depot, der sollte jetzt verkaufen.
Ach ja, tschüss mit Ös.
Jetzt kann nichts mehr passieren. Klar, wenn einer noch ein bisschen mehr noch einen Schnaps drüber bietet, dann ist es halt auch nochmal 1%, aber viel mehr wird es nicht sein und deswegen nicht halten. Das Kapital liegt dann wieder tot rum, sagen wir immer wieder bei Übernahmen. Deswegen das nochmal ein wichtiger Hinweis. Und ich möchte gleich bei Media bleiben, weil nämlich ProSieben noch Nachrichten rausgebracht hat, die ich sehr spannend fand. Die sind ja mehrheitstechnisch bei dem Medienkonzern MFE. Die halten viel von ProSieben, also nicht nur als Überzeugung des Unternehmens.
Der ehemalige CEO hat auch gern sich an jungen Frauen festgehalten.
Ja, Berlusconi, Medienkonzern.
Bunga, Bunga.
Ist das ja, ne? MVE. Und sie wollen jetzt die Randaktivitäten vom Hauptgeschäft trennen. Also so zumindest der große Investor. Und die Randaktivitäten, in Anführungsstrichen, beinhaltet eben E-Commerce und Dating-Seiten. Und diese Abspaltung soll dann eben an die Börse kommen. Und der Vorschlag soll dann auch in der Hauptversammlung von ProSieben abgestimmt werden. 2/3 des Umsatzes kommen aktuell aus dem TV-Geschäft, also Werbeeinnahmen und Co. und Join und Parship Meet Group, ist ja die Dating-Sparte, und E-Commerce-Geschäft mit Flaconi, Verivox und Jochen Schweizer MyDays, die sollen eben zusammen an die Börse gebracht werden und outgesourced werden, um einfach sich mehr auf das Hauptgeschäft zu fokussieren, so der große Investor. Und auch Andreas Wiele, der eben auch mit ja, Vorstand ist bei ProSieben, plädierte bereits vor wenigen Tagen, dass eine Aufspaltung sinnig wäre. Entschuldigung, Aufsichtsratsvorsitzender ist er. Und genau, er sieht es auch so wie der große Investor. Insofern wird es wahrscheinlich bald der Fall sein und das sehen wir vielleicht dann das nächste IPO in Deutschland.
Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass diese Abspaltung mehr wert sein wird an der Börse als das TV-Geschäft.
Witzig, den gleichen Gedanken hatte ich auch. Wobei E-Commerce nicht so gut gelaufen ist, auch zuletzt nicht und vielleicht, da die Bewertung gar nicht so hoch ist, aber trotzdem glaube ich, dass dadurch, dass das Zukunftsgeschäft zumindest nur auf Join trägt und bei TV, ja.
Also guckst du noch ProSieben?
Also ich oute mich als ja, ohne Werbung zu machen, was natürlich an zwei Protagonisten liegt, die ich einfach sehr liebe.
The Masked Singer und The Masked Singer.
Genau.
Und die Simpsons.
Fast, genau. Und ja, im Prinzip ist das jetzt der einzige Grund, aber tendenziell würde ich sagen.
Also wenn die zwei Protagonisten mal wechseln, kannst du eigentlich die Butze zumachen.
Mit anderen Worten, ja. Also für mich schon.
Na, also, dann gehst du dann einfach zu Parship.
Genau, mal gucken, ob ich sie dort finde.
Ja, diese, also, mich würde ja interessieren, dieses Jochen Schweizer, kaufen das viele?
Tatsächlich, ja.
Ja?
Ich kenne es aus beruflicher Erfahrung, weil ich
natürlich nutzen diese, das viele?
Nein, auch. Das kaufen viele, ja.
Ist da, haben die so
coole Ideen? Da ist richtig Wert dahinter, ja.
Ja.
Die sind nicht billig, diese Boxen, ja. Die sollte man dann schon nutzen.
Na, gut.
Frage der Woche.
Ja, Frage der Woche war eigentlich meine Frage an dich, aber uns ist jemand aus der Community zuvorgekommen.
Ja, nämlich schon die Nacht.
Genau, diese Nacht. Und wir müssen über Accenture sprechen. Wir sind investiert über die MVI Holding und die Zahlen waren gestern grottig. Punkt.
Ich möchte noch kurz aufdröseln. Bitte, also man hat gewinnseitig die Erwartungen geschlagen, was nur daran lag, weil man steuerseitig da kluge Wege ausgenutzt hat oder ausnutzen konnte, was natürlich immer gut ist für die Aktionäre. Aber gleichzeitig hat man am Umsatz verfehlt und vor allen Dingen hat man die Marge runtersetzen müssen und man hat, und das ist auch nicht wirklich gut, den Ausblick für das Jahr tatsächlich senken müssen. Und das drückt natürlich ganz schön auf den Kurs, weil einfach, naja, klar, wenn die Marge und dann noch der Ausblick runtergesetzt wird, dann ist das erstmal was mit eingepreist wird. Deswegen die Aktie 10% runter an der Börse. Einziges, was gut klingt, ist zumindest, dass die Neubuchungen für generative AI, also auch hier wieder der KI-Gewinner, im Quartal über 600 Millionen US-Dollar angewachsen ist. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht, aber machen wir uns jetzt vor, bei 15,8 Milliarden US-Dollar Umsatz im Quartal sind die 600 Millionen in der Neubuchung jetzt nicht unbedingt das Riesengeschäft.
Dazu, stell dir mal, die haben ja keinen Umsatz wirklich gewonnen. 1%?
Ja, genau.
Das heißt, die haben ja auch ordentlich was verloren.
Ja.
Ja, wenn das gerade mal aufgefangen hat, also die KI. Also mein Take dazu, wir sind in Irland, da ist schon steuerlich eigentlich alles super wie im Legoland. Dann kommt auch noch dazu, Umsatz wächst nicht, die KI fängt den Umsatz auf, also ein Unternehmen frisst sich selber. Ich würde hier also nicht investieren. Wirklich, also für mich, die Aktie hat jetzt noch, sie hat 105% gemacht in den letzten 5 Jahren. Ich würde jetzt hier aussteigen, wenn ich seit 5 Jahren investiert bin.
Okay, möchte ich auch kurz differenzieren und einordnen. Ja. Das ist natürlich ein relativ kurzfristiger Blick. Wir reden jetzt von dem Jahr 2024. Das kann sich natürlich dann, ich sag mal, wenn die Zinsen etwas gesenkt sind wieder, ne? Das soll ja dann doch noch stattfinden dieses Jahr, dann wird natürlich auch die Wirtschaft wieder ein bisschen mehr ausgeben, dann wird auch dieses Beratungsgeschäft wieder ein bisschen zum Leben erwecken. Also sprich, mal einordnen. Kurzfristig bin ich völlig bei dir. Hier kann man Gewinne durchaus mal mitnehmen. Hier würde ich den Nachkauf vor allen Dingen erstmal verschieben, wenn ich das vorhätte. Ansonsten reden wir trotzdem von einem Dauerläufer, der auch noch dauerlaufen wird. Davon gehe ich ganz stark aus. Trotzdem ist diese Lücke jetzt etwas, was ich jetzt nicht sofort kaufen würde wollen. Und darum ging es ja auch dem aus der Community nach der Frage, soll ich jetzt schon nachkaufen? Da habe ich gesagt, na, lieber noch nicht, abwarten, beobachten, denn hier gibt es einfach ein schlechtes Jahr.
Das Unternehmen hat natürlich auch ein Börsengewicht von 238 Milliarden. Ja, das ist ein riesen Vieh.
Und man muss jetzt dazu sagen, sie kaufen sehr viele kleine Unternehmen dazu, das machen sie auch gut und deswegen würde ich mir langfristig keine Sorgen machen, aber jetzt aufstocken würde ich jetzt zum Beispiel nicht nur wegen der 10%, die hier runtergefallen sind.
Wir haben sie ja auch in unserem Wikifolio, wir sind hier in unserem Fonds mit 9,2% noch im Plus, Marcel, und wir werden die Gewinner heute mitnehmen.
Genau, wir nehmen die mit, weil wir natürlich ja mal hier ein begrenztes Volumen, wir wollen natürlich auch eine gewisse Outperformance erzielen.
Ich glaube nicht, dass das Unternehmen den Markt schlagen wird.
Dieses Jahr nicht. Definitiv nicht. Bin ich auch völlig bei dir. Einfach schon, weil diese schon so eine Nachricht drückt, nicht nur den Kurs an einem Tag, sondern natürlich auch dann in den Folgetagen. Wie gesagt, langfristig bin ich nach wie vor überzeugt, Accenture wird davon wird profitieren, auch auf Dauer, keine Frage. Aber eben jetzt noch nicht einsteigen oder hier jetzt sagen, ich kaufe jetzt schnell aufgrund dessen.
Deswegen. Aber ihr könnt natürlich super gerne in unseren Fonds mit einsteigen. Hier investieren Marcel und ich jeden Monat 1.000 Euro. Und ich frage mich ja immer wieder, wichtig ist, ob ihr euch unseren Disclaimer durchlest. Den findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Wir machen hier keine Anlageberatung oder sonst irgendetwas. Alles, was wir erzählen, ist meistens falsch.
Genau.
Eigentlich immer falsch.
Immer falsch.
Ich frage mich, ob wir langsam wieder so einen Börsen-Hype-Boom-Attacke erleben, weil wir immer mehr und mehr IPOs sehen. Ja, also selbst irgendwann wird uns auch noch Douglas erzählen, dass sie KI-mäßig an die KI die Parfümerie verkaufen wahrscheinlich. Und die Familie Reimann, eine der vermögendsten deutschen Familien, hat ja die JAB Holding. Und in der haben sie sich die letzten Jahre immer auf Konsumgüter konzentriert. Vormerklich Kaffee, Caring Dr. Pepper sind sie auch ganz groß investiert. Und die Liebe zum Kaffee, haben sie geschrieben diese Woche, ist etwas erkaltet. Und sie haben auch letzten Monat ordentliche Aktien an Caring Dr. Pepper verkauft, also massivst tatsächlich. Und seit 2019 übernimmt die JAB Holding Tierarztpraxen, Kliniken und Versicherungen für Haustiere für viele Milliarden Dollar und fusionieren diese immer zusammen. Und jetzt wollen sie 3 Börsengänge noch machen.
Oh krass, okay.
Also sehr, sehr viel, und wir haben ja in einem Börsenhype werden ja immer viele Unternehmen auf den Markt geschmissen oder gebracht, und es soll zu 3 Stück kommen. Also einmal die Ethos Spezialtierkliniken sollen aufs Paket kommen, wahrscheinlich 2025. Danach könnten die NVA Tierarztpraxen kaufen, und dieses Jahr, vielleicht sogar noch im ersten Quartal, ich bin gespannt, ob wir, das müsste ja heißen, diese oder nächste Woche.
Ja.
Könnte es passieren, dass wir noch von Panera Brands, eine US-Bäckereikette in New York, einen Börsengang sehen. Aber das sagt auch der CEO, hängt von den Marktbedingungen ab. Die JAB Holdings, um das mal einzuordnen, hat aktuell einen Anteil von 26% am Haustiermarkt, ja, also Haustierversicherung, finde ich super interessant. Ja, also wäre auch etwas, wo ich mir vorstellen könnte, nochmal so Versicherungen, Kliniken, Tierarztpraxen da auch zu investieren. 21% halten sie an JDE Peet's. Panera Brands macht 16% des gesamten Portfolios aus. Caring Dr. Pepper immer noch 16% und Cotti mit 13% mit dabei. Ich bin super gespannt. Ich finde es super cool, wie sie auch hier diversifizieren, wie sie in Zukunftsmärkte gehen. Und deswegen mein Top der Woche, die Familie Reimann, nicht der Auswanderer von, ich glaube, RTL 2,
keine Ahnung,
der reich geworden ist mit dem Joghurt mit der Ecke, glaube ich. Der ist, glaube ich, kein Milliardär. Sei ihm aber auch zu wünschen.
Ja,
also die Familie wünschen. Reimann, man hat auch irgendwie keine wirklichen Gesichter zu dieser Familie.
Ja, vielleicht auch nicht ganz ohne Grund, ne, in Deutschland.
Also mein Top der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich auf die Börsengänge.
Ja, ist auch nicht schlecht, wenn da ein bisschen Bewegung reinkommt. Und ich sage auch nicht schlecht, wenn da mal ein paar neue Unternehmen an die Börse kommen. Und ich würde jetzt auch noch nicht von einem Hype sprechen, um da vielleicht nochmal kurz dahingehend meine Einschätzung zu setzen. Also KI gibt schon Feuer, und das sieht man auch bei meinem Top der Woche wieder. Nvidia mit einer neuen Plattform, jetzt auf der GTC 24 stellte Nvidia neue Produkte vor, und der CEO Huang meint natürlich nach wie vor, sie stehen noch am Anfang des ganzen Themas, und tatsächlich muss man sagen, das neue System, was vorgestellt wurde, nennt sich Blackwell, ist 30 Mal stärker als das bisherige Hopper-System, was ja wirklich ein voller Erfolg war, also was für die ganzen Umsatzsteigerungen der letzten Monate geführt hatte. Und jetzt geht es eben hier nochmal in ganz andere Effizienzen, und auch neue Software für KI-Cloud-Nutzung wurde vorgestellt, und mit dem Grace Hopper hatte man zum Beispiel den Chatbot GPT innerhalb von 3 Monaten mit 8000 Nvidia-Chips und einem Stromverbrauch von 15 Megawatt trainieren können, so Huang. Und mit Blackwell schaffe man das in derselben Zeit mit 2000 Chips und 4 Megawatt Strom. Also das ist natürlich rein von der Energieeffizienz eine viel, viel höhere, und natürlich auch der Einsatz der Chips ist eine geringere, was natürlich wiederum heißt, dass man dahingehend das Thema auch günstiger gestalten kann auf Dauer oder auch für die nächste Zeit und dass man natürlich hier auf höhere Leistungsstufen kommt, was wiederum natürlich auch für die Robotik ein ganz spannendes Thema wird, dass eben Robotik auch direkt beim sogenannten Zusehen schon erlernen kann. Das wird alles sehr, sehr spannend noch, wo das hinführt. Und ich glaube, da ist sicherlich auch nochmal ein Seitenhieb Richtung Tesla, die ja mit dem mit der Robotik auch schon sehr weit sind. Und der KI könnte hier also sehr interessant sein, auch mit den jeweiligen Zusammen- oder Kooperationen, die eben hier zu erwarten sind. Meta erwartet große Lieferungen bis 2025 von den neuen Systemen. Also auch hier wird wieder Geld Richtung Nvidia fließen und Saudi-Arabien möchte 40 Milliarden Dollar in KI investieren. Auch das Geld wird zu einem gewissen Teil bei Nvidia hängen bleiben. Einfach weil sie natürlich marktführend sind mit ihren Plattformen und Chips. Und das kann man einfach nur wieder so sagen. Die Börse hat kurz Verkäufe gehabt, also Nvidia gab es kurz Abverkäufe und dann relativ schnell auch wieder Stabilisierung auf diesem hohen Niveau nach wie vor, weil einfach, man muss einfach sagen, der Markt ist begeistert von dieser neuen Plattform. Das ist einfach wirklich ein nächster Sprung, obwohl man ja schon Technologieführer ist, entwickelt man sich weiter. Und da finde ich immer wieder stark, dass man sich hier nicht zurücklehnt und sagt, ja, wir sind da hier die Geilsten, sondern tatsächlich weiter vorangeht. Und das gibt mir als Investierter natürlich bei Nvidia auch Mut, weiter dabei zu bleiben.
Spannend. Was soll man sagen? Das Unternehmen ist eine Maschine aktuell.
Ja. Philipp, du musst noch einen Brief wegschaffen.
Ja, genau. Also, Cora sang ja, Traum von Amsterdam. Meiner ist letzte Woche geplatzt. Am Samstag, ich wollte mit meiner Familie mit der Deutschen Bahn, und da haben wir es schon wieder, von Amsterdam zurück nach Hause fahren. Eine Dreiviertelstunde vorher stehen wir am Bahnhof in Amsterdam und dann kommt die Durchsage, Zug fällt aus. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Also Sixt hat sich mal wieder gefreut, Mietwagen und ab nach Hause mit dem Auto, mit kleinem Baby, ein Traum, aber nicht mehr von Amsterdam. Und dann musste ich, oder wollte ich dir jetzt die Kosten einreichen, und bei der Deutschen Bahn gibt es eine Klausel, du kannst die Belege digital einreichen für die Entschädigung, aber nur bis 120 Euro. Anschließend musst du sie ausdrucken, ein Formular ausfüllen, händisch, und per Post hinschicken. Heute ist der 22. März. Ich werde es wegschicken. Ich bin gespannt, wann dieser Brief bearbeitet ist. Der geht an die DB Dialog GmbH. Ich glaube, die DB Dialog GmbH ist die Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn, die wahrscheinlich mit am meisten Umsatz mit Scheiße macht. Ja? Ja. Und geht an das Service Center Fahrgastrechte in 60647 Frankfurt am Main. Ich bin gespannt, ob ich das Geld wiedersehen werde für den Mietwagen. Ja, nein, vielleicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, die werden mich abspeisen mit so einem Bahngutschein.
Ja.
Und 25 Euro. Dem ist nicht genug. Also die Bahn hat mich endgültig verloren. Endgültig. Ich werde lieber mit dem Fahrrad fahren als Bahn. Wirklich. Und was soll man sagen? Die Manager machen hervorragende Arbeit, weil etwas, was sie nicht haben kommen sehen, sind die Verluste für das Jahr 2023.
Stimmt, die haben Zahlen gebracht, ne?
Ja, und wenn man 2,4 Millionen Euro Verluste nicht erkennt, dann ist das wieder ein Missmanagement, was seinesgleichen sucht. Und alle sind schuld, nur nicht das Management. Nämlich
natürlich nicht.
Die Kosten für Bau, für Energie, für Personal und Zinsen und, halte ich fest, Marcel, 52% der Züge waren nicht pünktlich.
Das ist eine wirklich so traurige Kennzahl, das ist wirklich unfassbar.
Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt ähnlich so groß wie beim Roulette zu verlieren.
Ja, das stimmt. Ja,
also entweder du fährst mit der Bahn oder verzockst dein Geld im Casino.
Noch ist die Deutsche Bahn die Bank.
Wahnsinn.
Nee, also.
Also das, ja. Das ist eine Frechheit.
Ja, das ist auch, also selbst die Zahlen sind eine Frechheit, aber weil es geht alles zulasten der Steuerzahler.
Ja.
Was man immer liest, die Deutsche Bahn ist doch ein privates Unternehmen. Nein, nichts daran ist privat. Also wirklich nichts, außer das Stück AG und das GmbH hinter diesen Tochtergesellschaften. Ansonsten ist nichts daran privat. Und das ist auch einer der Gründe, warum das so aussieht, wie es aussieht. Und man hat das so viele Jahre jetzt gesehen, dass es eben nicht funktioniert, dass der Staat ein schlechter Unternehmer ist, dass sie es gibt so viele Konzepte, die man bauen kann, worüber man auch darüber mal denken kann, wie kann man das neu aufbauen. Ich glaube, dass man das auf echten privaten Beinen so effizient gestalten kann, dass es so ähnlich wie in Japan,
also selbst ganz wenn
es
ehrlich,
nur annähernd wie in Japan wäre es
schick deutlich besser. Schick das Ding in die Insolvenz. Ich würde es auch gar nicht mehr zerschlagen. Einfach in die Insolvenz und vom Reißbrett was Neues bauen.
Philipp, sie wären doch schon insolvent, wenn der Steuerzahler nicht jedes Mal nachschieben müsste und würde. gäbe es, oder wenn sie Schenker nicht hätten, wären sie schon lange in
der Also ich werde meine Kohle da nicht mehr hintragen. Null.
Ja, null. Das Ding ist aber, viele müssen es halt. Und das ist halt genau der Punkt, warum man einfach so ein Unternehmen noch am Leben halten muss. Ja, ganz klar, weil es natürlich eine gewichtige Aufgabe
hat. Ja, die sehen ja auch eine steigende Nachfrage. Das ist ja, ja noch frecher.
Ja.
Das ist ja, also, ja. Egal.
Deswegen
kommen wir bitte
Wettbewerb ganz
zu
gut.
deinem Flop, sonst schmeiße ich hier noch was aus dem Fenster.
Ja. Mein Flop geht, das würde ich auch nicht, das würde ich auch ärgern, lieber Gucci Philipp.
Was denn da schon wieder?
Kering ist mein Flop dieser Woche, einfach weil sie natürlich hier dem Markt, ja. also außerhalb von Quartalszahlen, sagen mussten, dass es hier, also zumindest haben sie es vorgewarnt, 10% Umsatzrückgang im ersten Quartal erwarten des Jahres, des laufenden Jahres, weil die Nachfrage nach Gucci schwächer ist als erwartet, vor allen Dingen im Raum.
Ja, wenn ich mein Geld bei der Deutschen Bahn lasse und deswegen bei den Mietwagen, kann ich mir auch keine Sachen kaufen.
Dann reicht sich mehr für die Luxusschlüpper.
Das mein stimmt. Gott.
Alles nicht so einfach. Und ja, jetzt muss man sagen, Kering, ja, Aktie wieder ordentlich gefallen, minus 13%. Das tat natürlich erstmal wieder weh und aktuell auch kein Licht am Ende des Horizonts oder des Tunnels in dem Falle. Abwarten. Ich würde ja auch nicht gleich nachschieben, sondern tatsächlich auch wieder ja, beobachten und gegebenenfalls muss sich hier auch der Konzern so ein bisschen wieder auf Wachstum konzentrieren.
Ja, das ist, also es ist Wahnsinn, dass ja LVMH jetzt auch hier einen ganz anderen Weg geht, so gefühlt. Mhm. Und hier doch das bessere Investment.
Hier trennt sich die Spreu vom Weizen.
Genau so sieht's aus. Kommen wir zu unserem Thema diese Woche. Hast du deine Laufschuhe angezogen?
Ja, die sind an.
Wir haben 6 Dauerläufer dabei, alle so ein bisschen aus der zweiten Reihe. Und ich würde dich bitten, wir machen jetzt wieder hier hin, her, wir machen wie so einen Staffellauf.
Okay, fangen wir einfach mal an. Ich würde noch kurz sagen, also wie gesagt, bitte. Du sagst ja aus der zweiten Reihe.
Ja.
Es gibt natürlich Dauerläufer, die wir hier immer wieder mal erwähnen. Republic Services, Cintas, Fastenal, um mal 3 zu nennen. Aber es gibt natürlich so viele mehr. Ne? Also da keine Frage. Wir sind mehr auf die zweite Reihe gegangen. Was kennen wir vielleicht nicht so? Was vielleicht auch noch nicht ganz so stark gelaufen?
Ja.
Das war zumindest mein Blick auch auf die Dinge, wo man einfach ein paar Unternehmen hat, die so ein bisschen noch gerade in diesem leichten, kurzfristigen Abwärtstrend sind, eines langfristigen Aufwärtstrendes. Und da ist zum Beispiel Teledyne Technologies hervorgetreten. Sie sind oder beschäftigen sich mit der Bereitstellung von Elektronik- und Kommunikationsprodukten für drahtlose und Satellitensysteme. Und jetzt sind sie eben in mehreren Bereichen tätig, ne, Instrumentierung, digitale Bildgebung, Luft- und Raumfahrt und Verteidigungselektronik sowie technische Systeme. Sie haben jetzt 3 Jahre eine Seitwärtsphase gehabt.
Ja, wollte gerade sagen, ja.
Also ist gar nicht so sehr nach unten gegangen, sondern eher Seitwärtsphase. Aber das ist ungewöhnlich, weil sonst steigen sie sehr stark. Und die hohe Bewertung wurde wahrscheinlich ja auch abgebaut. Na klar, weil das Wachstum auch mal kurzfristig mal ein bisschen nachgelassen hat. Ähnlich wie wir es jetzt zum Beispiel dieses Jahr bei Accenture sehen. Und das KGV für dieses Jahr ist bei 24, nächstes Jahr 22. Durchaus in Ordnung für einen Dauerläufer. Und da könnte es eine Chance geben. Was sagst du dazu?
Cooles Unternehmen, habe ich, wie gesagt, auch so gar nicht auf dem Schirm. Und ich kann mir auch vorstellen, Luft, Raumfahrt, Verteidigungselektronik, das ist auch etwas, was leider dank dem Herrn in Russland, der letzte Woche knapp die Wahl gewonnen hat.
Das war knapp.
Das ist einfach, ich glaube, er feuert natürlich auch solche Sektoren stark an. Das Unternehmen mit 20 Milliarden Market Cap, gar nicht mehr so klein.
Ja, aber immer noch super, super stabil, muss man auch sagen. Ja. Diese Seitwärtsphase ist eigentlich ein schöner Indikator für, wenn es dann ausbricht und den Aufwärtstrend weiter fortsetzt, ist hier richtig Musik drin. Also ich will jetzt keine Kurzziele nennen, aber es geht hier doch relativ schnell dann, dass es auch in andere Höhen geht.
Kommen wir zu meinem ersten Unternehmen und das ist die Essilor Luxottica, ein Unternehmen aus Frankreich. Sie machen Kontaktlinsen, sie machen Brillen. Ich glaube, die Kette Apollo gehört ihnen auch, also alles, was mit Brillen zu tun hat und sie haben in den letzten 10 Jahren entspannte 11,25% pro Jahr gemacht. Ich finde das Unternehmen hochinteressant. Es ist auch sehr krisensicher, sehr robust, sonst wären sie nicht bewertet mit einem KGV von 42. Das muss man einfach hier dazu sagen. KUV von 4 finde ich jetzt gar nicht so teuer, aber die Bewertung natürlich beim Gewinn zum Umsatz, auch das Börsen, also sie bringen 95 Milliarden Euro auf das Börsenparkett. Ich glaube, langfristig könnte man hier vielleicht sogar überlegen, einzusteigen, weil die Umsätze und die Gewinne doch ganz entspannt über die letzten Jahre nach oben geklettert sind. Genauso auch die Dividende. Und deswegen, ja, ich glaube, es ist eine schöne Beimischung für ein Depot. Ich glaube, sie sind ja jetzt auch gerade auf dem Allzeithoch. Was sagst du charttechnisch?
Genau, also der Aufwärtstrend langfristig ist super intakt. Ja. Nochmal hier in deine Seitwärtsphase, ähnlich wie jetzt gerade bei Teledyne. Und jetzt ist man hier schon auf einem Allzeithoch ausgebrochen. Das ist aber kein schlechtes Zeichen, sondern eher ein Trend-Fortsetzungssignal. Insofern wird es sicherlich bestätigt und dann geht es hier auch weiter in die Höhe. Und man muss schon sagen, das Wachstum ist schon ziemlich üppig für einen Dauerläufer. Hier sieht man auch, warum diese Aktie, also auch im Aktienkurs
stark. Ich könnte mir vorstellen, hier wäre es auch wirklich eine Sparplanaktie.
Absolut, ja. Also
ja, man wirklich über ein Jahr lang ganz entspannt hier eine Position aufbauen, immer mal diese kleinen Rücksetzer mitnehmen.
Genau, es zählt da übrigens generell für Dauerläufer. Ne? Also ja. Hier macht man nichts falsch, wenn man einmal reingeht, aber man macht auch nichts falsch, wenn man hier schön im Sparplan gerade auch Seitwärtsphasen nutzen kann. Mein nächstes Unternehmen ist Exponent. Ich war schon mal investiert vor einiger Zeit, aber habe sie ein bisschen aus den Augen verloren und tatsächlich sind sie und bleiben sie ein Dauerläufer. Sie sind ein Ingenieur- und wissenschaftliches Beratungsunternehmen, was natürlich gerade wie Accenture natürlich auch ein bisschen Gegenwind erfährt, aber sie sind eben auch auf die Analyse von komplexen, auf technisch anspruchsvollen Problemen spezialisiert. Und da geht es ganz
in verschiedene Branchen. Können die nicht die Bahn mal beraten?
Bitte?
Können die Bahn mal nicht beraten?
Das wäre wirklich super, aber das können sie wahrscheinlich nicht leisten. Und da haben wir schon wieder das Problem. Gesundheit, Umwelt, Technologie und Konstruktion werden hier vor allem mit angeboten. Und da gibt es zum Beispiel Fehleranalysen, Untersuchungen auf Material- und Produktausfälle, Umwelt- und Gesundheitsberatung. Also all das, was hier mit dabei ist, auch Technik, Bauwesen. Tolles Unternehmen, wie ich finde. Ich war schon mal investiert, wie gesagt, hat es nicht gehalten, weil dann einfach auch die Aussichten ein bisschen eingetrübter waren. Das habe ich dann erstmal kurzfristig Gewinne mitgenommen, hatte aber trotzdem hat sich diese hohe Bewertung auch ein bisschen abgebaut, aufgrund des natürlich etwas schwächeren Wachstums. Und ich glaube auch, dass es die nächsten Jahre wieder anziehen wird, einfach wenn das Geld wieder lockerer sitzen wird. Und hier wird man auch, die Dividende wird laufend erhöht, auch aktuell, muss man sagen, trotz des Gegenwindes. Also man ist
finanziell gesund. Die Umsätze gehen ja leichter aber zurück, ne?
Genau, richtig. Es war jetzt, ist ähnlich wie bei Accenture im Prinzip, dass man jetzt hier, klar, man hat auch viel nachhaltige Dienstleistungen, die man in der Beratung hatte, wo jetzt natürlich ein bisschen ins Stocken geraten ist, aber man steht trotzdem auf fundamental soliden Beinen und auch das Aktienrückkaufprogramm wurde erneut aufgestockt, was natürlich Sinn macht, wenn die Aktien einen Ticken runtergekommen ist. Auch charttechnisch muss man sagen, langfristig top. Auch jetzt mal so eine Seitwärtsphase tut auch mal gut dem Kurs und ja.
Was ich ein bisschen bedenklich finde, ist, dass die Eigenkapitalquote stetig abgebaut wird. Wir waren 2012 bei 68%, jetzt sind wir nur noch bei 55, aber es scheint so einen Switch zu geben, dass mehr Fremd- als Eigenkapital in der Bilanz ist, aber so als Beimischung,
ja.
Why not?
Auch eine geile Performance über die Jahre.
Das nächste Unternehmen, was ich mitgebracht habe, ist Atos Software und ich finde sie super spannend.
Ja, wir hatten
und
sie schon
mir
mal
juckt es auch in den Fingern, aber du weißt, ich mag ja deutsche Unternehmen eigentlich so wie Knoblauch für die Vampire. Aber die Aktie hat im Durchschnitt 33,78% gemacht in den letzten 10 Jahren. Unfassbar. 1.000 Euro, 1999 investiert, 470.000 Euro. Hut ab, sie machen Personalsoftware, Zeiterfassungssoftware und das spezialisiert auch für Deutschland, ja, also das ganze regulatorische, datenschutzrechtliche, das ist ein hoher Burggraben. Wenn du da einmal irgendwo drin bist in irgendeiner Verwaltung und bei einem Unternehmen, die schmeißen dich nicht so schnell raus und ersetzen dich auch nicht so einfach, weil du dich auch auskennst mit Regulatorik, mit Arbeitszeitgesetz etc. pp. Der Burggraben ist hoch und das zeigt auch die konstante Marge, das zeigt das konstante Wachstum bei Umsatzgewinn, aber natürlich auch beim Kurs. Das lässt sich die Börse teuer bezahlen. KGV von 60. Auch hier wieder mein Tipp, wenn man rein will, Sparplan.
Ja, absolut. Kann man so mitgehen. Und klar, die Bewertung ist üppig, hast schon gesagt. Aber es sind auch ordentliche Wachstumsraten, die dahinter stehen. Und deswegen kann man das durchaus auch begründen. Mein nächstes Unternehmen, ich bin selbst investiert. Du hast gerade vom Burggraben gesprochen. Ich glaube, einen der größten Burggraben, den man so mit kennen kann, hat Kencora, die ehemalige Amerisource Bergen. Habe ich hier schon öfter mal angesprochen, möchte ich gerne mal darauf hinweisen. Sie sind vor allen Dingen eben auch Spezialist für die ganze Logistik hinter den pharmazeutischen Produkten und medizinischen Gütern und haben dann natürlich ganz viele Apotheken, die sie beliefern, Krankenhäuser, Arztpraxen und natürlich auch andere Gesundheitseinrichtungen. Und das ist so die Kernkompetenz. Sie sind auf der einen Seite Großhandel, und auf der anderen Seite natürlich auch die Logistik. Und wenn man das einmal aufgebaut hat und Arzneimittel müssen viel eher und viel schneller in der Logistik sein, als das jetzt zum Beispiel Amazon abbilden kann.
Ja.
Deswegen wird es da auch keine Konkurrenz geben in dem Bereich. Und das ist schon eine ganz spezielle Geschichte. und die Kencora-Aktie läuft und läuft und läuft. Und ich bin tatsächlich auch mit einem Hoch eingestiegen und es war nie ein Fehler.
Wie wir damals bei Novo.
Genau. Also es tut nicht immer weh, also es sieht zwar immer blöd aus, am Hoch einzusteigen, aber bei einem Dauerläufer muss man das dann einfach mal machen, wenn man rein möchte. Und ich finde die Bewertung weiterhin attraktiv. Bei einem 18er KGV für nächstes Jahr ist sie nicht unbedingt super teuer. Das Wachstum ist nach wie vor ordentlich, also sprich über 10% gewesen, zuletzt umsatzseitig. Und gutes KUV würde ich jetzt nicht beachten. Das ist im Großhandel immer ein bisschen schwierig. Daher aufpassen, dass man das nicht als Kennzahl heranzieht. Kencora läuft und läuft und läuft. Ich bin mittlerweile 44% oder 45% im Plus. Und
sieht sehr gut aus.
Top.
Also gefällt mir richtig gut. Das letzte Unternehmen von mir heute ist die Cenergy Holding aus Belgien. Habe ich vorher noch nie gehört. Das Unternehmen hat in den letzten 7 Jahren fast 40% gemacht, nämlich 39,46. Wie gesagt, sie sind aus Belgien. Und was machen sie? Sie sind ein Hersteller von Onshore- und Offshore-Strom- und Telekommunikationskabeln, die weltweit in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden für die Stromübertragung und Verteilung sowie die Telekommunikation. Dazu haben sie auch noch Corinth Pipeworks, einem Hersteller von Stahlrohren für den Öl- und Gassektor. Und das hat natürlich auch einen riesen Burggraben. Ja, also wenn du das kannst, du bist Experte in diesem Gebiet, dann wirst du auch beauftragt. Und was mir richtig gut gefällt, ist die Umsatzverteilung, Marcel, weil sie auch mal ein bisschen weggeht von dem USA-Thema. Griechenland mit 30%, also da ist natürlich auch das Risiko dabei vom Umsatz. Americas 18,4%, die EU, alles außer Germany und Rumänien mit 14,2% dabei, Deutschland mit 10,6%, UK mit 9,8% und dass wir die Stromnetze ausbauen müssen, erneuern müssen, das ist klar und ich glaube, sie könnten hiervon profitieren. Wie viel davon natürlich jetzt in der Aktie schon vorweggenommen ist, das vermag ich nicht zu sagen. Nichtsdestotrotz 1,34 Milliarden Market Cap und die Umsätze für nächstes Jahr sind bei 1,7 geschätzt.
Ja,
und also ein KUV von unter 1, wir haben eine Dividende.
Ja.
Ich glaube, auch der Unternehmenswert zum, also Enterprise Value zum EBITDA, gerade mal bei 5,5. Sie sind nicht verschuldet, haben Free Cashflows. Ich glaube, das könnte hier so ein wirklicher Hidden Champion sein.
Ist es auch. Also ist es ja schon.
Ne?
Also
und ich glaube, ich werde sie mir auch mal mit auf die Watchlist
setzen. Bei mir steht sie auch, das ist auch eine der 6 Aktien, die heute, also abgesehen von der Kencora, wo ich eh investiert bin,
ja.
Läuft sie auch auf meine Watchlist. Ich finde die sehr spannend. Sie ist halt wieder so ein Nischenplayer, Spezialist für etwas, mit einem gewissen Burggraben, mit einer gewissen Erfahrung, wo man nicht einfach mal als Startup schnell mal Fuß fasst. Gefällt mir sehr gut. Schön, dass du diese mitgebracht hast, Philipp.
Wir könnten ja auch überlegen, ob wir sie vielleicht für unseren Fonds kaufen.
Ins Wikifolio. Das ist natürlich eine Idee. Können wir drüber
nachdenken. Was sagst du denn zum Chart?
Ja, ist super. Also wirklich intakter Aufwärtstrend. lässt sich nicht viel aussetzen.
Wollen wir unsere Extension?
Tauschen wir die mal für ein Jahr oder gucken wir erstmal, was sie anläuft. Könnte man machen. Also vielleicht die Ankündigung, da den Wechsel zu machen. Bin dabei.
Gut. Aktie der Woche. Kommen wir noch dazu?
Genau, kann man eigentlich schnell machen, weil Realty Income ist
schon. Du bist investiert, ich bin investiert. Die Zinsen sind weiterhin hoch und ich glaube, wenn Realty Income pleite ist, dann ist.
Dann gibt es keinen Konkurrenten mehr.
Dann ist viel schon passiert.
Ja. Sie haben in diesem Zeichen der schweren Zeit haben sie eine große Übernahme getätigt, die sie sich leisten konnten.
Ja.
Sie sind nach wie vor einer der größten Immobilien.
Ja.
Ja, auch ich sag mal. Vermieter auf der einen Seite natürlich auch, sind nicht nur Entwickler, wie Vonovia auch, haben den Vorteil, eben Mieteinnahmen zu generieren, sehr stabil, sehr diversifiziert. Ich glaube, Realty Income ist im Immobiliensektor nach wie vor eine Instanz.
Wäre ich nicht so, stark investiert, ich würde jederzeit nachkaufen.
Ja, genau.
Würde ich auch. Monatlicher Dividendenzahler.
Kann man auch immer wieder schön als Reinvestition nehmen, ja,
genau.
Eine große Investition ist. Ja, bin ich völlig dabei. Die Aktie der Woche, völlig nachvollziehbar. Meine Investment-Idee ist diese Woche Tesla. Ich habe das diese Woche schon mal auch intern kommuniziert bei uns so ein bisschen. Ich hatte so ein bisschen Erinnerung an 2018, als die Aktie bei $180 stand und wir damals gesagt haben, okay, charttechnisch sieht das ganz gut aus. Danach ist die Aktie zum Tenbagger geworden. Das erwarte ich jetzt natürlich nicht. Der EV-Markt, der ist natürlich nach wie vor unter Druck. Das sieht man auch an anderen Stellen auf dieser Welt. Aber trotzdem glaube ich, dass Tesla ganz gut bewertet ist auf diesem Niveau und man durchaus eine Chance hat, auf längerfristige Sicht hier eine gewisse Performance zu erzielen. Mal schauen, wo das hinführt. Klar, das Jahr hier wird nicht leicht bei Tesla, aber sie stehen immer noch besser da als viele andere.
Ich habe dabei noch einen Versorger. Strom und Gas aus Großbritannien, die SSI PLC. Und die haben in 10 Jahren 0,94% Kurswachstum hinter sich. Also gar nichts.
Ja.
Sie wollen aber investieren, sie wollen die Gewinne steigern. Und sie haben auch bekannt gegeben, die Dividende in den nächsten Jahren zwischen 5% und 10% erhöhen zu wollen. Die aktuelle Dividendenrendite ist, glaube ich, gar nicht so schlecht.
5%
etwa. Mhm. Also man könnte hier mit einer Verdopplung rechnen in den nächsten Jahren.
Ja, wenn der Kurs aber auch mitgeht.
Ne? Wenn der Kurs natürlich mitgeht. Ich könnte mir vorstellen, das könnte klappen. Aber ist natürlich auch eine Idee einfach nur, ganz klar. Was steht nächste Woche an bei den Quartalszahlen?
Ja, nächste Woche Quartalszahlen. Es wird also langsam etwas weniger. Ströer wird und also Ströer und Adesso werden am Montag berichten. Am Dienstag gibt es Zahlen von GameStop, unter anderem Encarvis wird nochmal zeigen, was sie in den Büchern haben.
Ein letztes Mal.
Wahrscheinlich ein letztes Mal, bevor die Übernahme kommt. Dann Cintas Paychecks, da haben wir wieder zwei Dauerläufer und tatsächlich auch qualitativ hochwertige Unternehmen. Rational, Sixt werden auch Zahlen bringen. Es wird auch Zahlen am
Donnerstag. Sixt, glaube ich, wird richtig eskalieren.
Das wird sehr spannend.
Durch die ganzen Streiks, die werden richtig boomen.
Aber es ist dann halt nicht die Zukunft. Ne? Es ist dann halt
ein Quartal. Aber
die
Frage ist,
wie es aufs ganze Jahr, ob sie die Prognose erhöhen können. Das wird eben spannend tatsächlich. wir werden es beobachten. Am Donnerstag noch die Zahl für Jungheinrich. Energiekontor ist mit dabei. Und dann läuft die Quartalzahlsaison auch so langsam richtig aus. Vielleicht gibt es noch ein paar Dividenden.
Ja, am Montag geht's los mit Shell, AstraZeneca, eBay wird bezahlen. Am Dienstag Meta, Novo Nordisk, die CME Group, Zeiss. Am Mittwoch Nvidia, ABB, Halliburton. Am Donnerstag Linde, Booking, BHP, Gilead, Goldman Sachs, BP, Canadian National Railway, Waste Management, Public Storage, Hilton wird bezahlen, Crown Castle, Digital Realty Trust, die Nasdaq, also hier T. Rowe Price wird auch bezahlen. Wie geht's denen eigentlich?
Ach, ganz gut eigentlich, es läuft soweit.
Freitag, Broadcom, gut. Bank of America, Prologis, Union Pacific, Lockheed Martin, die ICE, die HCA Healthcare, Marriott, Trane Technologies, Travelers, Simon Properties, Kraft Heinz und viele mehr. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wie gesagt, empfehlt uns allen bitte weiter, die ihr kennt. Nächste Woche 2, 3, 4. Das merke ich mir. Das rate ich dir. Du wirst zum Investmentier.
Okay.
Und damit, ich muss jetzt zur Post meinen Brief wegbringen. Und damit würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen Aktienbuddies. Von Modern Value Investing. Bis dahin. Ciao.
Ciao.